Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Mein Name ist Fritzi Quiel, ich bin Mutter zweier Kinder und Lerntherapeutin und ich begleite Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Eltern stehen immer wieder vor Situationen, in denen im Interesse ihrer Kinder Entscheidungen getroffen werden müssen. Eine Entscheidung ist unter anderem die der zweiten Fremdsprache. Für Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben ist das aber keine einfache Entscheidung. Oder vielleicht doch? Zu Gast bei mir ist heute Helke Vossbecher. Sie hat einen großen Koffer voller Wissen über Sprachen und ist Legasthenie-Therapeutin. Daher die perfekte Kombination, um mir meine Frage zu beantworten und diese auf den Grund zu gehen. Hallo Helke, schön, dass du da bist.
Hallo Fritzi.
Vielleicht ja, bevor wir wirklich ins Thema gehen und du mir meine Frage beantwortest, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ich heiße Helke Vossbecher, bin Legasthenie-Therapeutin und seit gut 3 Jahren auch Verlegerin für Lernspiele. Ich habe mich mein Leben lang mit Sprache und Text beschäftigt, habe englische Sprachwissenschaft studiert, Amerikanistik und Germanistik und seit Ende des Studiums bin ich selbstständig. Aber in ganz verschiedenen Bereichen. Ich habe Übersetzungen gemacht, ich habe Lektorate gemacht. Seit gut 10 Jahren arbeite ich als Legasthenie-Therapeutin.
Welche Sprachen sprichst du denn alle?
Keine 12 und auch keine 8. Ich spreche Englisch. Ich war 3 Jahre im englischsprachigen Ausland. Mhm. Von daher ist das wirklich fast eine zweite Muttersprache. Mhm. Ich spreche Französisch, das aber eingerostet ist. Ich habe Latein in der Schule gelernt. Das spricht man dann natürlich nicht mehr. Ich habe auch Russisch gelernt. Ich habe auch mal Flämisch, also Niederländisch gelernt. Hm. Aber Russisch und Niederländisch sind wirklich am unteren Ende mittlerweile.
Würdest du es aber verstehen noch?
Niederländisch eher ja. Russisch ist schwierig.
Hast du eine Lieblingssprache?
Das ist Englisch, ganz klar. Ich habe so viele schöne Erlebnisse gehabt im englischsprachigen Ausland. Das geht in die Liebe für die Sprache dann über.
Ja. Ja, ich meine, was spreche ich? Ich spreche Englisch, das bisschen Schulenglisch, was man hatte. Ein bisschen Französisch. Und ich glaube, ich würde sagen, ich verstehe beide Sprachen vermutlich Englisch besser, als ich es auf jeden Fall spreche. Und ich glaube, ich habe das, was viele unserer Kinder als großes Problem haben, ich habe große Sprachhemmung. Also ich kann im Quatsch Englisch sprechen, dann ist es aber das schöne Denglisch, was wir dann machen. Das funktioniert sehr gut. Aber ich glaube, wenn es drauf ankommt, wenn du mich irgendwo hinstellst, wenn mich einer anspricht auf der Straße und der mich nur nach der Uhrzeit fragt, dann stottere ich auch erst mal rum.
Schwer vorstellbar.
Er ist aber leider so. Ja. Und ich glaube, es ist, weiß ich nicht, der Englischunterricht war jetzt nicht so nachhaltig, was das Sprechen angeht. Das Verstehen und das Lesen, ja. Aber wirklich sprechen? Nicht. Also ich mach Deutsch, das verstehe ich. Und Englisch habe ich meine persönlichen Grenzen. Das können andere besser. Aber genau das ist ja auch der Punkt, warum wir uns heute beide ja hier treffen, weil wie auch zu mir die Eltern ja kommen und dann auch für mich immer wissen wollen, gerade, also in Berlin in der Regel wechselt man zur 7. Klasse, vorwiegend in die weiterführenden Schulen. Einige aufs Gymnasium kannst du auch in Berlin zur 5. Klasse wechseln. Und aber ab der 7. Klasse, zumindest ist die zweite Fremdsprache hier relevant für alle die ein Abitur machen wollen. Möchtest du kein Abitur machen, musst du keine zweite Fremdsprache wählen. Und dann kommt dann eben auch oft die Frage,
was mache ich jetzt?
Was mache ich? Und dann ist man muss man ja schon so ein bisschen gucken, was ist denn jetzt das geringste Übel? Und vor allen Dingen, was die Schule, auf die ich wechsle, was bietet sie mir ja auch, ne?
Ja.
Und also wenn ich kann, empfehle ich alles andere als Französisch zu wählen, zum Beispiel. Ist das eine schlaue Entscheidung oder wie gehst du da vor?
Es hat wirklich viel mit dem einzelnen Kind zu tun. Hier ist es in der Regel auch die Wahl zwischen Französisch und Latein. Wenn es auch die Wahl Spanisch gibt, würde ich immer sagen, Spanisch.
Okay, ja, das haben wir ja auch. Also je nach Schule. Du kannst ja, glaube ich, Russisch wählen, du kannst Französisch wählen, du kannst Spanisch, Latein auch. Ob es Latein als wirklich als zweite, weiß ich nicht, oder nur als Wahlpflichtfach. Okay. Alle Angaben ohne Gewähr. Aber ich glaube, die vier auf jeden, waren es vier? Auf jeden Fall. Ja, Gott,
Also ich denke, Spanisch hat den Vorteil, dass es in der Grammatik nicht zu schwierig ist. Dass die Schreibweise einigermaßen der Lautung folgt und dass es zusätzlich eine lebende Sprache ist, im
das
Gegensatz
stimmt.
zu Latein.
Ja.
Ja. Im Allgemeinen, viele sagen ja, Latein ist doch wohl die beste Wahl, weil eben auch Lautung und Schrift sehr ähnlich sind. Aber ich denke, das Problem ist, Latein kann man nicht durch Sprechen irgendwo in der Realität lernen oder verbessern oder
das
ausprobieren.
stimmt,
Ja? Das heißt, Kinder, die gerne mit Sprache kreativ umgehen, die es ausprobieren wollen, die plappern wollen, die haben nichts von Latein.
Das stimmt, ja.
Und ja, Schreibung und Lautung kommen sich sehr nah, aber die vielen, vielen Endungen im Lateinischen, die man ja alle lernen muss, verlangen natürlich, dass man sehr, sehr, sehr genau arbeitet. Wenn ein Kind das kann und Lust hat auf Geschichte, ja, also die Texte sind ja meist geschichtliche, historische Texte. Wenn ein Kind sagt, ja, das finde ich spannend und ich bin ein sehr genauer Mensch, ich kann schon sehen, ob da ein A oder ein E in der Endung vorkommt, dann spricht nichts gegen Latein. Aber wenn man weiß, das Kind ist gerade beim Lesen eher flüchtig oder kann nicht so genau hingucken, dann kann es in Latein natürlich, später sind es ja Übersetzungen ins Deutsche, die man dann macht, kann es natürlich sehr viele Fehler geben.
Okay.
Auch wenn das Kind gut lernt. Ne? Also deswegen sage ich, es kommt schon aufs Kind an. Was hat das Kind für Stärken, was hat das Kind für Interessen, für Vorlieben?
Ja.
Also wie gesagt, hier wird Latein noch sehr häufig angeboten als als Wahlmöglichkeit bei der zweiten Sprache. Aber ich erlebe nicht unbedingt, dass Kinder, die Latein wählen, damit besser fahren als Kinder, die Französisch wählen.
Okay.
Das ist hier meist häufig die einzige Alternative.
Ja. Aber tatsächlich, mein Impuls wäre jetzt immer, okay, nimm Latein, wenn du die Chance hast, nimm das, aber da hast du schon recht, wenn ich natürlich das nicht sprechen kann, aber wenn ich es vielleicht auch gar nicht möchte, dann wäre das vielleicht das geringere Übel. Aber naja, gut, das muss dann, ist eine schwierige Entscheidung. Aber
das ist eine sehr schwierige Entscheidung.
Ich meine, weil ich überlege halt, wenn ich mich selber ja schon mit Französisch quäle, mit der Grammatik quäle, obwohl ich jetzt vielleicht bestimmte Strukturen erkenne, die wir ja auch in der deutschen Sprache haben, aber das weiß ich als Erwachsener. Das sieht ja, glaube ich, ein jugendlicher, junger Mensch nicht. Und
so
wenn ich, glaube ich, Schreiben grundsätzlich versuche zu vermeiden, weil das mir einfach schwer fällt.
Da kommt es sicherlich auch mit drauf an, wie großzügig die Schule beim Nachteilsausgleich ist. Wenn die Schule sagt, okay, in den ersten 2 Jahren gucken wir nicht auf die Schreibweise, wenn wir ungefähr erkennen, was du gemeint hast, dann ist das in Ordnung.
Ja.
Ich sage vielen Eltern, meist so nach 2 Jahren, auch im Englischen fängt der Kopf an, die Schreibweisen selbst durch Analogisieren, also durch Vergleich, irgendwie hinzukriegen. Ja?
Habe ich mich dann ein bisschen dran gewöhnt, an die Sprache, an das Schriftbild, an den Klang oder bestimmte Laute wie die Buchstaben?
Einfach weil die Masse an Vokabeln dann praktisch im Kopf irgendwie sortiert wird.
Aber da muss man dann aber auch üben für, oder, die Vokabeln? Ich meine, nur jetzt mich in den Französischunterricht zu setzen und mich berieseln zu lassen und dann darauf zu hoffen, dass nach 2 Jahren,
Das klappt nicht so, nein.
Also mit üben ist es dann schon verbunden.
Ja,
leider.
Das ist richtig. Aber ich denke, man kann natürlich bewusst sagen, okay, ich mache mir Tabellen und schreibe immer die 9 Vokabeln untereinander, die von der Lautung her ähnlich sind und dann eben auch in der Verschriftlichung entsprechende Buchstaben haben.
Aber das ist ein guter Trick vermutlich, wie man das, also ich weiß, normalerweise lernst du ja Vokabeln, du hast halt deine Lektion da in der Schule, hast deine Vokabeln, keine Ahnung, so. Und dann musst du die lernen, ohne, ich sage jetzt mal Sinn und Verstand. Vielleicht ist das auch wieder falsch, aber ich glaube, Vokabeln lernen ist ja eigentlich friss oder stirb, ne? Sieh zu, so.
Ja.
Aber wenn man das vielleicht ein bisschen clever machen könnte, wo so eine gewisse Logik dahinter ist.
Es ist natürlich viel Aufwand.
Ja.
Wenn man sagt, okay, ich will die Schreibweise hinkriegen, also ich will das, die Wörter richtig schreiben, also mache ich mir Listen mit Wörtern, die ähnlich klingen und auch ähnlich geschrieben werden. Das kann man machen. Ich denke, das hilft dem Kopf. In Englisch erlebe ich, dass der Kopf auch irgendwie nach einer Weile selbst macht.
Okay.
Ja. Natürlich nicht 100%, weil im Englischen ein Laut, wer weiß, wie viele Möglichkeiten der Verschriftung hat. Aber ich merke, dass wenn ein Kind dann, ich sag mal, nach 2-3 Jahren ein Wort falsch schreibt, dann hätte es trotzdem so sein können. Mhm. Ja, also ich sag mal, nehmen wir mal das Wort late.
Ja.
A-T-E. A ist A, Konsonant E. Oder wir nehmen die Zahl 8.
Ja.
Okay, klingt ganz ähnlich.
Aber wird sich völlig aber anders ganz geschrieben. Anders. Ja, ja, so richtig gemein.
Ja. Und es gibt ja noch andere Varianten für A. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel ein neues Wort hört und schreibt es E-I-G-H wie eine 8.
Ja.
Es wird aber A-Konsonant E geschrieben. Ja. Dann würde ich sagen, boah, das Kind hat was begriffen.
Ah, okay, ja.
Ja. Also das würde ich als Lehrer dann, wenn ich weiß, das Kind hat eine Legasthenie, würde ich das als Lehrer nie als Fehler anstellen.
Das heißt, ist vielleicht vergleichbar, wenn ich Häuser mit EU schreibe, anstelle eines EUs hat das Kind aber erkannt, ach guck mal, ist ein EU.
Genau, richtig.
Ah. Ja gut, was ist aber eine gute Strategie auch vielleicht um, also das heißt, so wie vielleicht im Deutschen, wenn ich die Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit im Deutschen trainiere, dass ich zumindest vielleicht erstmal in der Lage bin, den Laut in irgendeiner Form zu verschriftlichen.
Die sein könnte, genau.
Genau, dass man sozusagen auch im Englischen darauf Acht geben kann.
Also ich habe meine Tabelle erstellt tatsächlich.
Ja.
Oben die Lautungen, die es gibt, also nur für Vokale jetzt, nur für Selbstlaute. Links die Schreibweisen, die es gibt.
Mhm.
Und dann geguckt, okay, wie oft treffen sich Lautung und Schreibweise.
Ja.
Das ist im Englischen natürlich katastrophal.
Okay.
Ja. Also ich sag mal, das lange U, das lange I, gerade die lang gesprochenen Laute, die haben dann 7, 8, 9
Echt?
Möglichkeiten der Schreibung. Oh Gott. Manche sagen auch mehr, aber das sind dann zum Teil so Einzelwörter oder nur 2, 3 Wörter in einer bestimmten Schreibweise, die kann man dann vernachlässigen, aber es ist wirklich heftig.
Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht bisher tatsächlich.
Ja.
Schon mal ein Gewinn heute. Sehr gut.
Das ist es ja auch. Erwachsene, die keine Probleme damit hatten oder haben, die sagen ja, wieso, Schreibung im Englischen ist doch easy, weil ihr Kopf das einfach aufgenommen und umgesetzt hat. Ja. Aber es ist richtig, richtig schwer.
Ja, das glaube ich.
Der Grund dafür ist, dass die in der englischen Sprache die Lautung sich in den Jahrhunderten gewandelt hat, die Schreibweise aber fix geblieben ist. Das ist eine Erklärung.
Mhm.
Ja, das deckt nicht alles ab, aber das ist eine Erklärung. Ja. Um es zu erklären, müsste man bei den Wörtern wirklich bei jedem Einzelnen in die Geschichte der Sprache eintauchen.
Oh je.
Und das kann man ja nicht.
Nee, da ist man eine Weile beschäftigt.
Das macht man im Studium, ja, aber nicht in der 5., 6., 7. Klasse.
Aber gibt's denn einen angenehmen Trick oder Tipp, wie ich denn dann eben diese blöden Vokabeln lernen kann? Weil ich brauche sie ja. So, gibt's da irgendeinen Kniff, der clever ist, der Arbeit spart und nachhaltig ist?
Das ist jetzt die große
$1-Million-Frage.
Auch da würde ich sagen, je nach Kind, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Die erste ist weg von den Tabellen am Ende der Bücher.
Mhm.
Denn da hat man Schrift und Schrift. Und vielleicht noch die Lautschrift, dann hat man 3 Schriftsysteme. Ja? Und wenn Legasthenie heißt, Probleme mit Schrift, dann ist das also das Letzte, was man will.
Ja, das stimmt.
Und da würde ich sagen, ein Fortschritt sind sicherlich die Apps, die man mittlerweile hat zum Vokabellernen. Mhm. Warum? Da geht es nicht nur um Schreiben und Lesen, sondern man kann hören, man kann sprechen. Man kann in vielen dieser Apps auf verschiedene Weise da auch ein bisschen spielerisch mit umgehen. Ja, man muss sie auch sprechen. Also man hört sie, das finde ich alles sehr gut. Ne?
Ja.
Dass da eben neben, ich gucke auf Schrift und lerne, viel anderes dazu kommt, viele andere Sinneskanäle praktisch bedient werden.
Ja.
Also das ist schon mal ein Fortschritt auf jeden Fall. Das ist jetzt mehr so ein Einschub, weil das sehr speziell ist. Ich beschäftige mich in letzter Zeit auch viel mit den Vor- und Nachsilben im Englischen. Denn die Stämme, die Wortstämme sind ja sehr kurz und sehr klein.
Hast du mal ein Beispiel?
Ja, ich sage jetzt mal love. Love ist kurz, ja?
Ja.
Dann gibt es lovely, dann gibt es beloved, dann gibt es alles Mögliche. Aber dieser Wortstamm bleibt ja immer gleich.
Das stimmt.
Das heißt, wenn von Anfang an man gucken würde, wo ist denn der Wortstamm? Und welche Vor- und welche Nachsilben kommen häufig vor? Ach, die kenne ich dann ja irgendwann.
Ja.
Dann kann man natürlich lange komplizierte Wörter besser in den Griff kriegen.
Das heißt, wir gehen dem Wort auf den Grund. Wir suchen Strukturen und Regelmäßigkeiten.
Sehr schön, ja.
Ja, das ist clever.
Ja.
Ich liebe es. Ja, weil wenn mir das hilft, da ich bin auch so, wenn ich eine Regelmäßigkeit, eine gewisse, böses Wort, Gesetzmäßigkeit vielleicht erkannt habe und ich weiß, das ist so, dann kann ich mich ja daran wunderbar festhalten und muss nicht 20.000 Wörter lernen, sondern habe vielleicht nur 5.000, keine Ahnung, kann mir aber aus diesen irgendwie dann das Gerüst bauen, wenn ich die Logik dahinter erkannt habe.
Genau. Also ich finde das interessant, dass auch in Deutschen, ja, Wortbildung wird in der Grundschule schon gemacht, aber doch irgendwie so im Vorbeigehen.
Ja.
Ja. Dabei ist es im Deutschen eigentlich ähnlich. Die Wortstämme sind kurz und was unsere Wörter so endlos lang macht, sind die Vorsilben, die Nachsilben, die Zusammensetzung, was immer da so noch dann dran gepackt wird.
Das stimmt.
Ja. Ja. Also das sage ich vielleicht auch deswegen, weil ich selbst da gerade mich mit befasse. Ich habe auch mal einen Vortrag gehalten, wo eine Frau dann hinterher sagte, hätte ich das mal in der Schule gewusst? Ja. Also offensichtlich wird das Bewusstsein dafür, dass der Wortstamm kurz ist und die Vor- und Nachsilben sich ja wiederholen. Das ist ja keine endlose Menge, sondern das ist eine endliche Menge.
Ja.
Und davon werden ja auch, ich sag mal, vielleicht 10 bis 20 Vorsilben, 10 bis 20 Nachsilben werden viel genutzt.
So viele?
Ja, das auf jeden Fall.
Wow.
Oh, okay. Aber 10 bis 20 kriegt man trotzdem irgendwann.
Ja, aber es klingt erstmal schlimm. Aber tatsächlich, ich denke, wenn man mir ja eine Vokabelliste gibt, ist ja für mich erstmal, okay, es sind 20 neue Wörter. Aber das heißt, sitzt du dann mit deinen Kids dann da und nimmst diese 20 neuen Wörter auseinander, um einfach um etwas Bekanntes zu erkennen, um Entspannung reinzubringen, um zu sagen, pass mal auf, sind zwar 20 neue Wörter, aber eigentlich die Hälfte davon kennst du schon.
Also ich mache das im Moment konkret mit einem Schüler, hochintelligent, aber starker Legastheniker, heftiger Legastheniker. Und der zieht da auch mit. Ja? Bei anderen habe ich da manchmal das Gefühl, oh nee, das ist denen zu kleinteilig, das ist denen zu fisselig. Und die wollen da nicht richtig einsteigen. Also auch da kommt es wieder drauf an, wer sitzt vor mir oder neben mir.
Und was machst du dann mit den Kindern, die eben nicht Lust haben auf Spurensuche?
Dann wundere ich mich, dass es, soweit ich es gesehen habe, vielleicht habe ich was übersehen, noch keine Quiz-App gibt, wo zwei oder drei gegeneinander spielen. Oder also quasi auf Vokabeln bezogen. Also es gab, ich weiß nicht, es gab mal diesen Quiz-Hype, Viele meiner Bekannten haben das gemacht. Das war dann so ein Quiz, da konnte man sich einen Gegenspieler aussuchen, den musste man kennen oder nicht. Also es war egal, den musste man nicht kennen. Und dann hat man gewählt, Kultur oder Sport. Und dann gab es Fragen.
Ja.
Und wer nachher mehr beantwortet hat, hat quasi gewonnen. Ich weiß nicht, ob die Zeit auch noch eine Rolle spielt. Da bin ich jetzt, weiß ich jetzt nicht so genau. Wenn man sowas mit Vokabeln machen würde, also wirklich im Wettbewerb, ja, ich glaube, das würde ein bisschen was bringen.
Ich glaube, es gibt Apps für die Schule, wo zumindest, das weiß ich aus der Schule jetzt von meiner Tochter, die da immer wieder sagen, können wir nicht dieses oder jenes machen? Da weiß ich jetzt aber nicht, inwiefern ich eben als Lehrkraft oder als Lehrer, Lehrerin da tatsächlich das auch vielleicht selber generieren kann und erstellen kann. Okay. Weil da scheint ja dann die Gruppe, die Klasse irgendwie diese App zu spielen oder diesen Quiz zu machen zu verschiedenen Themen.
Okay.
Aber das weiß ich nicht, wie die da die Technik funktioniert und wie man, was man da machen kann oder muss. Also ich könnte mir vorstellen, für Klassen sicherlich wird es da schon etwas geben. Muss die Frage, das ist halt Unterricht und inwiefern kann ich das als Elternteil ja dann auch nutzen?
Ich dachte jetzt auch mehr so an den privaten Bereich. Gut, also das ist so ein Fragezeichen.
Ja.
Aber es leitet über zu Spielen. Spielen ist das große Thema, finde ich.
Ja. Ja. Du hast ja auch erzählt, dass du einen Spieleverlag gegründet hast.
Ja.
Und was für Spiele kann man da so spielen? Oder?
Also bei mir gibt es bislang nur zwei Spiele. Das dritte ist in Arbeit, das wird ein Online-Spiel. Die anderen zwei sind analoge Kartenspiele.
Ja.
Und da geht es jeweils, also in Englisch, um die unregelmäßigen Verben.
Oh ja.
Und in Deutsch nennt man sie nicht so, man nennt sie die starken und gemischten Verben. Da geht es halt dann um die starken und gemischten Verben.
Weißt du, bis ich verstanden habe, was ein starkes und was ein schwaches Verb ist, musste ich sehr, sehr alt werden. Ja, weil, also ich konnte mich nicht erinnern, das in meiner Schulzeit so gelernt zu haben, weiß ich nicht.
Ich glaube ich auch nicht.
Keine Ahnung, aber da dachte ich so, okay, stark, schwach.
Ja.
Okay.
Genau. Und dann gibt es noch die Gemischten und dann gibt es tatsächlich auch noch eine kleine Gruppe unregelmäßiger im Deutschen, die nun ganz anders verfahren. Also ich finde es eigentlich, wäre es leicht zu sagen, das sind die nicht regelmäßigen von mir aus, wenn man nicht unregelmäßig sagen will. Also darum geht es in den Spielen und tatsächlich war mir wichtig, dem Ganzen eben einen Spielecharakter zu geben im Sinne von Glück spielt eine Rolle. Raffinesse spielt eine Rolle.
Ja.
Es muss Spaß machen. Es lässt sich mit 2 bis 5 Personen spielen. Mhm. Und das war mir ganz wichtig, es kann auch jemand gewinnen, der keine Ahnung hat von unregelmäßigen Verben. Ja? Also ich habe das jetzt gerade mit einem 5-Klässler gespielt, einfach so vor Ostern. Die haben noch keine unregelmäßigen Verben. Aber ich habe gesagt, guck mal, wenn es dir Spaß macht, kannst du da auch ein bisschen voraus sein. Der das erste Mal gespielt hat, gegen mich gewonnen. Und zwar ohne, dass ich getrickst hätte oder ihn habe gewinnen lassen. Nein, er hat tatsächlich gewonnen. Und ich habe ihm dann so ein Spiel mitgegeben und er war restlos begeistert. Er hat gleich zu seinem Opa gesagt, das spielen wir.
Und ich glaube, das muss es auch sein bei uns Erwachsenen. Die Spiele, die wir mit den Kindern dann spielen, ob als Eltern oder als TherapeutInnen, die müssen fair sein, weil wir haben nun mal einfach ein größeres Wissen. Und ich meine, gerade im mathematischen Bereich, ich liebe Würfelspiele. Die sind einfach fair, weil wenn ich schlecht würfle, würfle ich schlechter. Nutzt mir mein Wissen einfach nichts. Ja. Weil alles andere ist ja sonst echt mies und nimmt die Laune am Spiel.
Genau.
Sehr schön.
Also, wenn Kinder wissen, sie verlieren sowieso, weil der andere mehr weiß.
Eben.
Braucht man gar nicht anzufangen. Ne?
Aber wie ist es dann so, wie so ein Quartett oder ich meine, so mit Ziehen, weil, wie kannst du es kurz beschreiben?
Gerne. Also es bekommt jeder Mitspieler 8 Karten.
Ja.
Ziel ist es als erster, keine Karten mehr in der Hand zu haben.
Ja.
Und wie werde ich Karten los, indem ich sie ablege? Die unregelmäßigen Verben sind in dem Spiel in Gruppen systematisiert. Es gibt 16 Gruppen. Und wenn man 3 von einer Gruppe hat oder 2 und einen Joker, dann kann man die ablegen.
Ah ja.
So, wenn ich jetzt 8 Karten habe und ich habe keine 3 und auch kein 2 mit Joker, wie komme ich denn zu anderen Karten? Ich frage. Ich frage einen Mitspieler und zwar, indem ich alle 3 Formen des Verbs sage, ablese, stehen alle auf der Karte. Ja? Also jemand fragt, hast du go, went, gone? dann sagt der Spieler entweder, ja, ich hab's und muss es dem Fragenden geben, oder er hat es nicht und dann wird vom Stapel eine Karte genommen. Ah. So kommt man zu immer neuen Karten. Ja? Und dieses Fragen ist deshalb so wichtig, weil die drei Formen gesprochen werden müssen, die drei Formen gehört werden. Ich gucke auf die Karte, ich nehme also auch die Schreibung wahr, egal ob ich sie gleich verinnerliche oder nicht. Und ja, das Glücksmoment ist halt, kriege ich jetzt eine dritte Karte oder nicht? Ne? Also das kann man schwer beeinflussen. Man kann durch schlaues Fragen oder wenn der andere irgendwas von einer Gruppe haben will, dann weiß man, ah, der hat auch mindestens eine Karte aus der Gruppe.
Ne? Ja, sehr da gut, Strategie.
So, kann man so ein bisschen raffiniert dann eingrenzen, welche hat er wohl. Und ja, am Ende gewinnt der, der A, ein bisschen raffinierter vielleicht ist, aber B, auf jeden Fall der, der die richtigen Karten kriegt. Sehr gut. Und das ist der Glücksfaktor dabei. Ne?
Ja, so muss es sein, oder?
Jo.
Sehr schön.
Und die Kinder spielen das super gern, weil die genau wissen, die können genauso gut gewinnen wie ich und oft gewinnen sie halt auch.
Was für ein Spiel machst du gerade neu? Darfst du darüber sprechen?
Ich darf darüber sprechen, das ist ja mein Spiel.
Dann los. Dann erzähl. Also wir haben jetzt Englisch, ein Spiel für Englisch, wir haben ein Spiel für Deutsch.
Jetzt Mathematik. Wird's wieder Englisch. Nein, jetzt wird es wieder Englisch. Ich bleibe bei Deutsch und Englisch. Vielleicht kommt noch Französisch irgendwann dazu. Klar, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe da ein Mathe-Spiel entwickelt und mir gefällt das.
Dann meld mich, wenn ich soweit bin.
Okay.
Komm. Gerne. Ja, kann man ja auch auf Englisch machen. Ich meine, ganz ehrlich, so eine grundlegenden Sachen. Gerade in der Mathematik, für die Kleinen auch diese Zehnerzerlegung. Ja. Einfache, also Zahlenraum bis 20, von mir aus auch bis 100. Das kann man ja, das, was ich auf Deutsch machen kann, das kann ich ja genauso, brauche ich ja die Zahlen, die Uhrzeiten, all das im Grunde genommen lässt sich doch genauso auch mit den Sprachen umsetzen.
Ja.
Also eigentlich gibt's ja keine Grenze.
Das ist richtig. Und das Interessante ist ja, sobald irgendein spielerisches Element da ist, ja, sobald die eine Karte in der Hand haben oder einen Würfel, da finden die das alles viel netter, als wenn nur Papier und Stift da liegen.
Und vergessen. Aber trotzdem ist es ja wichtig, man muss ja auch leider Gottes ins Schreiben kommen.
Ja, das stimmt.
So, das heißt, hast du, und das ist ja auch so eine, mit den Hürden kämpfe ich ja auch. Also ich habe ja auch die Kinder, die wollen das nicht. Die verweigern das, weil es fällt ihnen einfach schwer. Auch körperlich dann einfach schwer. Aber vielleicht gibt's, also ich zum Beispiel, ich mag ja manchmal, spiele ich gerne manchmal Stadt, Land, Fluss. Ohne Stadt, Land und Fluss. So, um dann daraus am Ende etwas, wenigstens eine Sache zu schreiben, wo wir einen Satz formulieren müssen. Gibt's da, das kann man ja auch, denke ich, für Sprache genauso machen. Das ist ja, wie gesagt, völlig wurscht. Aber hast du noch so ein paar kleine, feine Finden für uns, für die Eltern, für uns andere Therapeuten, wie man vielleicht doch den Hebel sanft umlegt? Weil wir müssen ja irgendwie schreiben.
Also ich könnte jetzt nicht ad hoc Spiele nennen, wo geschrieben wird. Stadt, Land, Fluss ist gut, ja. Kann man ja mit allem machen, ne? Also ich habe das auch schon gemacht mit, wenn es um Grammatik ging, mit Nomen, Verb, Adjektiv und
genau.
So. Das machen die, das finden die cool. Viele bei mir ziehen am besten mit, wenn ich sage, heute fände ich es toll, wenn du einen kleinen Text schreibst, egal worüber. Das heißt, ich finde, es sind viele kreative Kinder dabei. Es sind auch welche dabei, die von sich aus mir erzählen, ich schreibe zu Hause Geschichten.
Super, ja.
Ja. Und da ist mir völlig egal, ob die das auf dem PC mit Rechtschreibprogramm machen oder nicht. Einfach, dass sie ins Schreiben kommen.
Ja.
Und dieses, ich darf schreiben, was ich will, das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei.
Aber klappt das immer gleich gut?
Nö.
Nee, oder?
Da gibt's auch welche, nö, es gibt auch Kinder, die wollen das nicht, ganz klar. Aber ich bin erstaunt, wie viele es dann tun.
Weil ich erlebe es ja, dass da häufig, was meine Sprechblockade ist, ist deren Schreibblockade. Also dieses gesprochene Wort, überhaupt erstmal, wenn, also auch das musste ich auch lernen. Also wenn ich jetzt mit dir so spreche, so wie ich spreche, das auch einfach mal so aufzuschreiben. So, weil das ist ja, dann stehen die da und du siehst richtig dieses große schwarze Loch im Kopf und sie wissen nicht, was sie schreiben sollen. Angststarre. Ja, ihr seht es auch nicht, aber Angststarre. Wie kann man da als Elternteil vielleicht so ein bisschen oder als Lehrer, Lehrerin, gilt ja für alle, ist ja nicht nur die Kinder mit einer Schwierigkeit im Lesen und Schreiben, das haben viele
das
Kinder.
Gilt für viele.
Und auch die Großen. Siebte, achte Klasse, also zumindest erlebe ich das.
Also tatsächlich, wenn Kinder zu mir kommen in die Legasthenie-Therapie, dann frage ich immer, schreibst du gerne, gehst du gerne an die Tafel? Mhm. Wenn das verneint wird, dann übernehme ich das tatsächlich erstmal. Mhm. Damit die nicht denken, oh Gott, wenn ich da hingehe, muss ich das tun, was ich nicht mag. Und dann... Manchmal hilft so ein bisschen Lückentexte, dass sie wenigstens anfangen, ein Wort reinzuschreiben. Aber insgesamt, muss ich ehrlich sagen, hoffe ich da schon dann, dass in den unteren Klassen, also bei mir fängt es erst ab der 5. an, das muss ich dazu sagen.
Okay.
Ne? Weil ich ja primär Englisch mache, also Englisch als Fremdsprache. Das heißt, zu mir kommen meist Kinder, die schon lesen und schreiben können, also die Grundschule schon durchlaufen haben. Da ist das Problem dann nicht mehr ganz so, aber es ist noch da. Klar, es gibt Kinder, die überhaupt nicht gern schreiben. Auch Jugendliche, auch Erwachsene.
Aber die zu dir kommen, also wenn die Kinder in die 5. Klasse kommen und dann dort eben auf die erste Fremdsprache, in dem Fall Englisch, treffen, ist bei allen Kindern bekannt, dass da eine Schwierigkeit im Lesen und Schreiben, oder ich glaube, du benutzt den Begriff der Legasthenie, ne? Mhm. Da können wir gleich nochmal gucken, was da genau, warum ich das sage und du das sagst.
Ja,
so. Aber ist es da allen bekannt oder wird die Legasthenie im Deutschen erst dann erkannt?
Zum Teil. Mehr als die Hälfte kommen und die Eltern sagen, das Kind ist getestet, das Kind hat die Diagnose Legasthenie. Aber es gibt auch einige, bei denen das nicht so ist, tatsächlich. Mhm. Die haben halt in der Grundschule, dadurch, dass Diktate ja oft geübt werden und also in den unteren Klassen ja teilweise Wort für Wort vorgeübt werden, später dann, denke ich, nicht mehr ganz so, aber vieles an Vokabular wird dann vorher geübt. Wenn diese Kinder sehr fleißig sind zu Hause, dann können die das tatsächlich kompensieren und man merkt nicht, dass sie eine Legasthenie haben. Sie werden wahrscheinlich nicht fehlerfrei arbeiten, aber man merkt nicht, dass sie sehr große Schwierigkeiten haben. Und ich hatte jetzt ein Mädchen, die kam zu mir vor einem guten Jahr. Die war viel krank gewesen und wollte unbedingt, also es war Mitte der 6 war das, ja, Mitte der 6. Klasse. Also bei uns ist man dann schon auf dem Gymnasium in Rheinland-Pfalz. Ne? Man entscheidet nach der 4. in der Regel, wo es hingeht. Sie wollte unbedingt in ihrer Klasse bleiben. Sie wollte versetzt werden, aber aufgrund vieler langer Krankheit brauchte sie Hilfe dafür. Und der Vater, der in dem Falle mitkam, sagte, sie macht zwar in Deutsch auch manchmal Fehler, wo ich mich wundere, aber ich glaube nicht, dass da eine Legasthenie vorliegt. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe auch so einen informellen, also so einen Test gemacht. Ich darf ja nicht testen, aber gut, es gibt trotzdem Tests, die man mal machen kann mit dem Kind. Und habe erst gedacht, nee, muss nicht sein. Und dann kamen aber Texte von ihr, die sie aus der Schule mitbrachte aktuell, wo ich sah, ups, sie schreibt ja doch in einem Text ein Wort dreimal unterschiedlich. Ja. Und dann hat der Vater gesagt, gut, ich lasse sie testen. Und dann stellte sich heraus, sie hat eine Legasthenie. Ja? Also da ging es gar nicht so sehr über die Fremdsprache, sondern da ging es einfach, ja, sie war in der Grundschule offensichtlich sehr fleißig gewesen. Und da hat plötzlich diese Krankheit, diese längere, oder es waren mehrere Krankheitsausfälle, haben dann plötzlich etwas zutage gefördert, was gar nicht bekannt war.
Vielleicht greifen wir das jetzt mal gleich auf, weil wir hier in, ich glaube in Berlin, zumindest auch an den Berliner Schulen oder der Senat, hat ja, ist dazu übergegangen, von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu sprechen und gar nicht, da glaube ich, der Begriff Legasthenie im Berliner Raum kommt mir so tatsächlich gar nicht unter. Und wenn wir von, jetzt die Frage, das eine ist eine Schwierigkeit oder eine Schwäche, Leserechtschreibschwäche, die ist ja, es gibt ja so viele Begriffe. Inwiefern unterscheidet diese Schwäche-Schwierigkeit tatsächlich von der Legasthenie, was ich eher noch mit der Störung in Bezug setzen würde? Was also sozusagen, weiß jetzt nicht, ob das eine schlimmer ist als das andere, das ist nur die Frage immer der Diagnose am Ende, ne? Aber wie ist es bei euch? Andere Länder, andere Sitten, ne?
So. Ja, also ich kann nicht sagen, dass die Art und Weise, wie ich die Begriffe verwende, hier jetzt in Stein gemeißelt ist. Es ändert sich auch eher schon wieder.
Okay.
Ja, also ich hatte irgendwann für mich beschlossen, Legasthenie ist tatsächlich die Leserechtschreibstörung, die diagnostiziert wird und die mit hoher Wahrscheinlichkeit genetische Aspekte beinhaltet.
Also das, was nach dem, ICD-10.
Ja. Während LRS, also Leserechtschreibschwäche, wurde eher anders erklärt, nämlich durch, ich sag mal, Probleme der Vermittlung im Elternhaus, also wenn die Eltern jetzt einfach nicht viel reden, nicht viel überhaupt mit oder Sprache und Texten nicht viel zu tun haben, mit schlechter Beschulung in der Grundschule, mit vielleicht anderen psychischen Teilleistungsproblemen, die das mit sich gezogen. Also LRS war immer eher therapierbar, sag ich mal. Ja, so wurde hier eine Zeit lang meines Erachtens differenziert.
Therapierbar also, therapierbar im Sinne von ist dann weg?
Naja, ist dann weg. Also wenn man das so definiert, müsste es eigentlich tatsächlich wegzukriegen sein, weil es ja sozial im weitesten Sinne bedingt ist und nicht genetisch. Ja. Das Problem ist, kann man das wirklich rausfinden? Meist kann man es nicht rausfinden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt das nicht mehr ganz so hart getrennt wird.
Also ich kann aus meiner Erfahrung zumindest sprechen. Ich hatte einen Schüler, der hatte mit Sicherheit, der hatte eine Störung. Der wird mittlerweile, der müsste fertig sein mit der Schule. Der hat, glaube ich, auch Abitur gemacht. Und ich hoffe sehr, dass er es durchgezogen hat, weil sind alle sehr, sehr schlau. In der Regel ist ja keiner dumm, die solche Schwierigkeiten eben haben. Aber tatsächlich, ich glaube, dieser junge Mann wird Zeit seines Lebens schon die ein oder andere Herausforderung im Lesen und oder Schreiben haben. Nicht mehr so, natürlich, als wir begonnen haben, Gott sei Dank. Aber was ich da zum Beispiel auch gesehen habe, ist ganz großes Problem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auch.
Ja.
Weil
das stimmt.
Was mir immer sehr wichtig ist, ich bin gespannt, wie du das machst, dass die Kinder mit dem Defizit, meine Güte, was sie halt haben, wir haben ja alle irgendwo so unsere Herausforderungen, aber dass sie lernen, damit positiv umzugehen und sich das für sich zu nutzen und ihren Weg zu finden. Ich glaube, Perfektion ist nicht unser Ziel, oder?
Richtig.
Ja.
Perfektion ist nicht unser Ziel. Nee. Jedenfalls nicht Perfektion in der Rechtschreibung oder im fehlerfreien Lesen. Vielleicht Perfektion im damit umgehen können. Aber auch da wollen wir nicht perfekt sein. Nein,
nee, aber nicht. Ich glaube, wichtig ist, den Weg zu finden, ne? Das zu handeln. Und das ist tatsächlich dann schwierig. Es gibt keine Schablone, kein Muster, kein irgendetwas, was wir über alle ausschütten. Jedes Kind, was zu uns kommt, ist individuell
Was ich in dem Zusammenhang ganz wichtig finde, ist wirklich, wie gehen Lehrer mit Legasthenie, LRS um. Das kann ein Kind, also wenn der Lehrer das stigmatisiert letztlich oder, wie soll ich sagen, nicht genügend Verständnis dafür aufbringt, dann kann das die Kinder so unter Druck setzen, das ist unglaublich. Ja, also ich hatte mal einen Schüler in Englisch, der hat gesagt, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag Englisch, dann schlafe ich nicht. Das ist doch gruselig.
Ja, natürlich. Ja. Weil dann bist du ja ganze Nacht gestresst, du gehst gestresst in die Schule, das ist ja,
genau.
Und ich glaube, was die Kinder ja da auch, also was ich grundsätzlich sehr bewundere, auch an diesem jungen Mann, auch wenn wir so unsere Herausforderungen miteinander hatten.
Ja.
Aber jeden Tag, du bist ja, also wenn du wirklich, sag ich mal, eine Störung hast, also es ist wirklich, es greift ja massivst in alles ein, weil du kannst im schlimmsten Fall nicht selbstständig lesen, du hast Schwierigkeiten, irgendwie was aufs Papier zu zimmern, du bist angewiesen auf andere, du wirst permanent in jedem Fach, außer vielleicht im Sportunterricht, ja, damit konfrontiert, dass du etwas wirklich nicht kannst.
Ja.
Und
ja.
das auszuhalten ja. und da ja. nicht dran zu zerbrechen,
ja.
was die da stemmen und wie groß das Päckchen ist, was die auf den kleinen, zarten Schultern zum Teil schleppen und die ja. Eltern auch, ich finde es Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Das ist auch Wahnsinn. Und ja. vor allen Dingen das Unverständnis von einigen Menschen, mit denen man dann lebt oder zu tun hat. Ja. Also wenn jemand zum Beispiel nicht so schnell laufen kann wie andere, das ist irgendwie akzeptiert. Ah ja, der ist ja. halt nicht so sportlich.
Ja.
ja. Wenn jemand nicht so super singt, das wird auch akzeptiert. Der ist halt nicht so musikalisch.
Ja.
Ja, aber Lesen und Schreiben, ist es so, als gäbe es da kein mehr oder weniger und besser. Ja, besser oder schlechter gibt es schon, aber dass jemand das auch mit viel Üben dann gar nicht hinkriegt, das ist in irgendeiner Form nicht akzeptiert.
Ja, aber das tatsächlich habe ich noch gar nicht erlebt, dass... Egal wie groß die Schwierigkeiten waren, die haben alle einen Fortschritt gemacht. Jeder natürlich in seinem. Also Gott sei Dank, das habe ich noch nie erlebt, dass einer sich so null entwickelt hat. Aber was kann denn Schule, wenn wir gerade noch mal bei dem Raum Schule bleiben, du hast vorhin auch schon von Nachteilsausgleichen gesprochen. Mhm. Was kann denn Schule als Nachteilsausgleich für das Fach Fremdsprache
ja.
bieten?
Ja, also wenn Kinder wirklich Schwierigkeiten haben und ich denke, ein Lehrer kann nach einem halben Jahr etwa nachvollziehen, lernt das Kind eigentlich oder nicht, dann sollte eine falsche Schreibung nicht bewertet werden. Jetzt ist die Frage, wo ist die Grenze? Und das ist die schwierige Frage im Englischen. Ja? Also es kann ja nicht sein, dass wenn der irgendwas hinschreibt, was gar nicht so klingt, wie das Wort, was da stehen sollte, dass ich ihm das anerkenne als richtig. Nein, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Aber manche Lehrer sagen dann, ja, wenn es dann aber ein anderes Wort ist, dann muss ich das als falsch bewerten.
Mhm.
Also ich sag mal zum Beispiel, wir nehmen Cup, die Tasse.
Mhm.
Und das Kind schreibt sogar C am Anfang, toll. Mhm. Und dann AP.
Mhm.
Cup.
Mhm.
Aus dem Deutschen völlig nachvollziehbar.
Ja.
Cup. Aber nun heißt CAP ja leider Cap und ist hier die Kappe,
ja.
die Schirmmütze. So, wenn ein Lehrer jetzt sagt, weil es dieses Wort gibt, Cap, und es etwas anders bedeutet,
ja.
muss ich das als falsch anrechnen, dann finde ich das unlogisch.
Mhm.
Ja? Denn wahrscheinlich weiß dieser Fünftklässler noch gar nicht, dass es auch Cap gibt.
Ja.
Sondern was hat er gemacht? Er hat gedacht, Cap, da höre ich ein A, da schreibe ich ein A. No? Also da würde ich dann als Lehrer sagen, akzeptiert.
Hm. Ja. Aber wer berät denn da? Wer ist denn da ein guter Ansprechpartner für Lehrer, Lehrerinnen, um da vielleicht die richtigen ja, Nachteilsausgleiche zu schaffen?
Sehr schwierig.
Hm.
Es gibt da keine Anlaufstelle. Also bei uns in Rheinland-Pfalz wüsste ich jetzt nicht, dass es da eine Anlaufstelle gibt, die sagt so und so. Es gibt da auch keine klaren Vorgaben. Jetzt gerade habe ich wieder von einer Mutter gehört, die sagte, nein, bei uns gibt es in Englisch in der Schule keinen Nachteilsausgleich, was mich völlig umhaut. Tatsächlich hatte ich jetzt kürzlich eine Schülerin, die sagt, meine Englischlehrerin bittet darum, dass du doch mal ihr da eine Liste machst, was sozusagen, was als Fehler gerechnet werden sollte und was nicht.
Mhm.
Ja. Groß- und Kleinschreibung zum Beispiel. Natürlich schreiben viele Kinder am Anfang in Englisch viel zu viele Wörter groß.
Ja, wir sind gut trainiert, ne?
Ja, genau. Ja, die sagen, das ist ein Nomen, das schreibe ich groß.
Ja.
Und das muss irgendwie erst sozusagen nach und nach in das Gehirn wandern, dass das im Englischen nicht so ist. Das ist kein Legasthenie-Fehler in meinen Augen.
Nee.
Ja, natürlich im weitesten Sinne kann man sagen, Kinder, die mit Schrift Probleme haben, allein die Unlust, mit der sie schreiben, schafft mehr Fehler.
Mhm.
Also kann man sagen, es ist ein indirekter Legasthenie-Fehler, aber da würde ich dann doch die Grenze ziehen.
Aber ich denke auch, genau, sowas würde ich auch nicht auf eine, auch ein Kind mit einer LRS, mit was auch immer, kann Satzanfänge groß schreiben, kann Punkte setzen, kann I-Punkte machen und kann zumindest Nomen von was anderem unterscheiden. Das behaupte ich, dass das möglich ist.
Ja,
ja. Es ist, aber das sind so die vier magischen Fehler, die wir eigentlich nicht machen müssen. Richtig. Das ist eine Sache der richtig. Frage der Achtsamkeit, glaube ich auch.
Ja,
das ja. Bin ich voll bei dir, denke auch. Ne? Das kann ich, und das trainiere ich hardcore mit jedem.
Ja, ist
erst
auch,
das
ist,
und dann der Rest.
Ja, es ist ja auch bei vielen wirklich große Schwierigkeit, die Groß- und Kleinschreibung. Also im Deutschen, jetzt sind wir im Deutschen, im Englischen kriegen die das irgendwann hin.
Ja.
Dass eben fast nichts groß geschrieben wird, außer so ein paar Ausnahmen. Ja, im Deutschen muss man ihnen sagen, das ist Grammatikverständnis und damit kannst du dich dann nicht auf deine Legasthenie berufen. Also, ja. Und ich persönlich glaube auch, dass Chatten und das viel Tippen mit Freunden, die jetzt nicht sagen, ey, warum schreibst du das nicht groß, da vielleicht auch noch zusätzlich so eine gewisse Nonchalance
möglich, ja.
Aber reinbringen. Ne?
Würdest du dir mehr solche Lehrer wünschen, die deine Zuarbeit in Anspruch nehmen würden oder die dankbar dafür wären, wenn du da beratend tätig sein könntest?
Ich würde mir eigentlich eher vom System her klare Vorgaben wünschen. Das ist ja auch in Deutsch beim Nachteilsausgleich so, es gibt ja keine klaren Vorgaben. Ja, es gibt einen Korb voller Möglichkeiten. Und die einzelnen Lehrer picken dann. Und manche Schulen machen das super. Und andere sagen, ja, kriegst halt 5 Minuten mehr am Ende der Klassenarbeit.
Na, ich erlebe es Gott sei Dank doch hier also mit den Kindern und den Schulen, mit denen ich enger tatsächlich zu tun habe, schon, dass wir da viele Lehrergespräche auch haben und dass wir da auch zum Nachteilsausgleich mit drangezogen werden um das Richtige, weil es ist ja sehr schön, wenn du mehr Zeit bekommst. Es ist ja auch schön, wenn du einen Duden benutzen darfst. Aber mal ganz im Ernst. Also, sorry, aber das ist jetzt nicht wirklich hilfreich für ein Kind mit einer starken Schwierigkeit im Lesen und Schreiben.
Nee.
Das ist nett gemeint, aber nicht hilfreich. Aber ich erlebe es wirklich, dass da eine Offenheit für ist. Oder ich hatte mit einem Schüler oder mit der Lehrerin gesprochen. Der hat viele Baustellen und ein Diktat für ihn zu schreiben, das kriegt er nicht hin. Also haben wir einen guten Deal gehabt. Der Junge kriegt das sozusagen den Text, den die anderen als Diktat bekommen und muss aus, weil das kann er und das trainieren wir, zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung. Und ordentlich abschreiben. Und das ist für ihn schon, wenn er das hinbekommt, Königsklasse. Diese Konzentration und Aufmerksamkeit zu haben, am Ende den Text auch noch ordentlich lesbar zu übernehmen.
Ja.
Und das ist ein Deal.
Und damit das ist ein guter Deal,
So. Und mehr davon, ne? Und ich glaube, ich glaube von oben, weiß ich nicht, ob es funktioniert, wenn wir es schaffen, das System von innen heraus zu verändern. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um was zu bewegen. Weiß ich nicht, ob es von oben, weil da malen die Mühlen zu langsam.
Ja, möglich. Also, wie gesagt, ich habe hier in dem Nachbarort das Gymnasium, die machen das super. Die haben ein ganz klares Formular, da werden ganz viele Möglichkeiten aufgeführt.
Ah, gut.
Dann dann gibt es eine Gesprächsrunde mit dem Kind, mit den Eltern oder einem Elternteil. Ich kann dazukommen, wenn ich will,
super.
Also Legasthenietherapeut. Es ist meist die Klassenlehrerin und mindestens die Deutschlehrerin da. Und dann wird das quasi besprochen. Ja, und die sagen, okay, wir möchten, dass wir das langsam bis Ende der 10 auslaufen lassen, den Nachteilsausgleich. Das heißt, wir setzen uns jedes Jahr möglichst neu zusammen und gucken, gibt es irgendwas, was wir ändern können, da das Kind Fortschritte gemacht hat. Ja. Also das finde ich genial. Das machen die richtig gut.
Ja, super. Was hältst du vom Notenschutz?
Puh. Ich habe es noch nicht erlebt, dass entweder das Kind oder die Eltern das wollten. Ich habe es noch nicht erlebt.
Ah, okay.
Die haben immer gesagt, nee, Nachteilsausgleich super, aber Notenschutz, also auch das Kind wollte das, also die Kinder wollten das in der Regel nicht. Ja? Ich habe auch so einen Legastheniker, der jetzt gerade sein Abitur gemacht hat, ganz toll.
Ja.
Und der mich auch irgendwie vor 2 Jahren anschrieb, sagte, hey, stell dir vor, ich habe meine erste Eins in der Deutscharbeit.
Super.
Also das macht dann auch Spaß, wenn man das dann nochmal rückgemeldet kriegt. Das war katastrophal. Der Junge war einfach, der nicht nur, dass er fast kein Wort richtig geschrieben hat, er hat eben auch sehr viele Wörter überhaupt ausgelassen in seinem Eifer. Er konnte selbst nach 3 Tagen sein Geschriebenes nicht mehr lesen. Also du kennst solche Fälle wahrscheinlich.
Ja, und wenn du dann am Ende aber Texte hast, die man inhaltlich lesen kann. Ich finde, das ist eine riesige Entwicklung.
Ja.
Was ich aktuell auch erlebe, wie gesagt, in einer Schule, oder vielleicht zum Thema Nachteilsausgleich, meine Tochter geht auf eine Sekundarschule. Ich weiß nicht, wir haben ja in Berlin keine Haupt- und keine Realschule mehr. Wir haben ja nur noch diese Sekundarschulen, Gymnasium und die Grundschulen. Also auf der Sekundarschule trifft sich Haupt- und Realschule.
Das heißt bei uns Realschule plus.
Ah, gut. Ja, so. Und bei ihr zum Beispiel ist es gerade so in der Fremdsprache, zumindest in der zweiten Fremdsprache, in Französisch, was, ich meine, sie hat keine LRS oder so, aber meiner Tochter kommt das unfassbar gelegen. Die haben da eine schriftliche Ersatzleistung zur Klassenarbeit. Die machen im Plakat halt eine Präsentation. Da ist was Schriftliches drauf und ich finde, das ist ja auch eine super, also ich weiß nicht, ob das warum die Schule das, aber scheinbar geht es ja, laut Schulgesetz muss es ja möglich sein. Ja. Ich finde, es ist super und gerade für so eine Kinder eine optimale Möglichkeit, ja trotzdem auch mit Spaß an der Sprache zu sein, wo der Fokus eben nicht das nervige Schreiben ist.
Finde ich
aber
auch
trotzdem
großartig.
Schreiben müssen, fand ich gut.
Ja, finde ich auch gut.
Gut, fördert also jetzt nicht das Vokabellernen bei ihr, aber sie kann sich ausruhen ein wenig.
Ich denke, das ist auch vielleicht so ein Notenschutzding, etwas, was dagegen spricht. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass ein Kind sein Wissen unter Beweis stellt. Ja, das muss nicht immer schriftlich sein oder nur mit wenig Schrift verbunden von mir aus. Und deswegen denke ich, Notenschutz ist puh. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie gesagt, mit Grundschule habe ich ja nichts zu tun. Gut, wenn ein Kind jetzt gar nicht ins Schreiben kommt und gar nicht ins Lesen kommt, dann ist es vielleicht schwer, in Deutsch eine Note zu geben. Ja, also da, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Altersbereich.
Also in Berlin, soweit ich weiß, ist es, glaube ich, bis zur 4. Klasse ist es möglich, ohne Probleme Notenschutz zu geben. Danach müssen die Eltern den immer wieder auch extra, also den gibt es da nicht per se, den muss man beantragen. Ich denke auch, das ist eine heikle Geschichte. Also es gibt vielleicht wirklich die Kinder, die ruhen sich darauf aus. Man muss ja nichts machen, weil wird ja eh nicht bewertet, warum sollte ich? Ich glaube, für viele ist es dann aber auch erstmal den Druck rausnehmen, was ja dann wieder Entlastung und Entspannung schafft, sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern. Nur ist die Frage, wie kriegt man, ne, wieder die gesunde Kurve zurück, dass du ja doch eigentlich irgendwie zeigen musst, was du kannst. Und ich habe es auch schon erlebt, da hat dann das Kind, also ein Teil geschrieben, den Rest hat dann die Lehrerin oder der Lehrer mit aufgeschrieben. Dann ging es nur, also wirklich Wort für Wort, geht es um Inhalt und Ausdruck. Und dann ist natürlich das andere zweitrangig, was ja auch eine Möglichkeit ist. Aber es ist natürlich auch viel Aufwand für den Lehrer dann, ne?
Ja, klar. Das ist, glaube ich, auch oft das Problem. Und ich verübel den Lehrern das auch nicht. Ich denke, also mir hat meine Lehrerin gesagt, wenn man heute eine halbe Stelle hat, hat man so viel zu tun wie früher mit einer ganzen. Da ist, glaube ich, sehr viel dazugekommen an Verwaltung, an Differenzierung. Also ich verübel den Lehrern das nicht, wenn die stöhnen. Nur man kann ein Kind ja nicht völlig hinten rüberfallen lassen. Da sind dann wieder Strukturen gefragt. Ja, da bräuchte die Schule dann eben spezielle Kräfte zusätzlich.
Mehr Kooperation.
Oder das, ja. Oder das. Ich habe ein Mädchen, ist schon kein Mädchen mehr, also wird jetzt 16.
Ja.
Die hat tatsächlich Panikattacken vor Klassenarbeiten. Und da ist jetzt, und nicht nur in Sprachen, also nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in Mathe, wo sie eigentlich gut ist. Ja? Also das ist nicht immer nachvollziehbar, warum sie, also, aber ich denke, das ist die Natur der Panikattacken, dass sie nicht immer logisch nachvollziehbar sind in dem Moment.
Ja.
Und die darf jetzt tatsächlich Präsentationen machen, also Videos, Videopräsentationen. Ah. Die macht zu Hause eine Videopräsentation zu einem bestimmten Thema und schickt das dann dem Lehrer.
Ach super.
Ich finde das großartig. Und wie lernen die Kinder denn überhaupt Fremdsprachen in der Schule? Wenn man vergleicht mit der Art und Weise, wie sie die Muttersprache lernen, ist das zweierlei, ist das völlig unterschiedlich. Die Muttersprache wird gelernt, indem man irgendeine Lautfolge mit etwas verbindet, was um einen herum ist. Am Anfang jedenfalls, denke ich, zeigt man und sagt Mama oder Auto oder Buch oder Ente. Die meisten Kinder haben ja den Wunsch, etwas zu lernen, was die Menschen um es herum können. Das heißt, es ist eine Verbindung von Lautfolge zu, ich sage jetzt mal Gegenstand oder zu irgendetwas in der Umwelt. Das Schreiben kommt ganz viel später.
Ja.
Das Lesen kommt ganz viel später. Ja, also es gibt erstmal nur diese zwei Aspekte. Was nehme ich wahr und welche Lautfolge bringe ich damit in Verbindung? Wenn jetzt zum Beispiel in der 5. Klasse der Englischunterricht beginnt, viele haben ja schon in der Grundschule Englisch, ja. Aber das ist, glaube ich, noch sehr rudimentär und viele sagen mir auch, ja, das fällt als erstes aus in der Grundschule, wenn irgendwas anderes wichtig ist. Also ich gehe jetzt mal davon aus, 5. Klasse, die Kinder fangen an, Englisch zu lernen. Es geht sofort um Bedeutung, Aussprache, Schreibweise.
Ja, das stimmt.
Also man muss mehr Bezüge herstellen, als wenn man die Muttersprache lernt.
Ja.
Es geht auch nicht darum, was will ich eigentlich unbedingt sprechen können? Was will ich benennen können?
Ja.
Sondern das ist vorgegeben.
Ja, das
Damit
stimmt auch, ja.
Ist die Motivation vielleicht schon mal geringer.
Mhm.
Ja. Also viele Kinder, die Online-Spiele spielen, sagen mir, ja, da lerne ich ja auch viele Begriffe.
Mhm.
Weil da vieles auf Englisch dann eben benannt ist. Und das können die dann auch, weil das wollen die ja können.
Ja.
Ja, das bringt ja einen Vorteil im Spiel, das wollte
ich. Ja.
Also das Erste ist eben, wie gesagt, man muss drei Dinge gleichzeitig lernen. Das Zweite ist, man lernt, was man lernt, nicht unbedingt aus Eigeninteresse und Eigenmotivation, sondern es ist vorgegeben. Das Nächste ist, es wird Grammatik explizit unterrichtet, was ich jetzt überhaupt nicht kritisiere. Ich meine, Grammatikstrukturen werden benannt und werden erklärt, während bei der Muttersprache kommt das irgendwann, es bildet sich halt irgendwann raus.
Ja.
Keiner stellt sich hin und sagt einem Dreijährigen, du, das ist aber das Subjekt, das muss jetzt vor das Verb, ja, ist ja nicht so.
Nee, das stimmt.
Und ich denke, speziell die Tatsache, dass für Legastheniker, dass sie sofort auch lesen und schreiben müssen und dass sie nicht selbst motiviert das lernen, was sie interessiert, also oder die Wörter, sage ich jetzt mal, die Vokabeln, die Sätze lernen über Dinge, die sie interessieren. Das ist eine Riesenschwierigkeit.
Hm.
Ich sage nicht, dass ich dafür eine Lösung habe. Ja, wenn man eine Klasse vor sich hat, kann man ja nicht jedem, oder ich wüsste nicht wie, vielleicht geht es. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass jeder quasi sein eigenes Ding macht. Aber ich glaube, da sehe ich Verbesserungsmöglichkeiten im Unterricht.
Englisch geht bei uns hier in der 3. Klasse los.
Ja.
Ich habe damals Englisch gelernt, da war ich, glaube ich, in der 5. Klasse. Also als ich noch zur Schule ging.
Ja, war bei uns auch so.
So, und ich glaube, also ich glaube nicht, dass ich weniger gelernt habe, nur weil ich 2 Jahre später begonnen habe. Ich glaube fast, ist es vielleicht sogar noch besser gewesen, weil ich zumindest der deutschen Sprache so halbwegs mächtig war. Als in der 3. Klasse, wenn ich in der 3. Klasse beginne, die Drittklässler, die ich kenne, die viele, fangen dann an, erst richtig recht zu schreiben. Ab der 3. Klasse wird es halt wichtig, wird auf einmal auf Regeln geachtet und dann kommt noch eine neue noch eine zweite Sprache hinzu, die ja völlig anders ist, also schon erstmal und ich weiß es nicht, ob die 5. Klasse auch ausreichen würde. Weil tatsächlich in der 5. Klasse ist es ein völlig anderes Muster. Dann wird vorausgesetzt, sie müssten ja eigentlich dieses oder jenes können. Oder dann hatten ja schon 2 Jahre. Aber die Erwartungen, die da sind, bieten diese 2 Jahre davor ja gar nicht.
Genau. Also hier ist es so, dass in der 5. Klasse machen die Lehrer so, als hätte keiner vorher Englisch gemacht.
Ich glaube hier auch zum Teil. Also ich macht Sinn,
denn
wenn man
irgendwie,
so rangeht, ja.
Selbst wenn manche dabei sind, die sagen, ach, das weiß ich schon, dann sind andere dabei, die haben wenig mitgekriegt.
Ja.
Oder es wurde der Englischunterricht, wie gesagt, nur selten wirklich gemacht, gegeben. Mhm. Ja, wenn die da das ein oder andere Lied lernen oder die Farben schon können oder das ist in Ordnung. Mhm. Aber also ich denke, in der Grundschule sollte es nicht ernsthaft betrieben werden.
Ich glaube, das wird es tatsächlich auch nicht, weil man hat halt eine Familie, hat man, wer bin ich, Hobbys, Fächer, so Geschichten, so Wortfeldarbeit wird, glaube ich, weitestgehend betrieben. Aber das richtig, die mit grammatikalischen Strukturen und solchen Geschichten, das ist auch erst ab der 5. Klasse.
Ja. Interessanterweise sagt man ja, ein Kind lernt eine Fremdsprache, also ich habe das mal gelesen, zwischen dem 3. und dem 10. Lebensjahr am besten, ja. Aber ich denke, da ist gemeint das Aufnehmen im normalen Alltagskontext.
Ich glaube auch, ja.
Ne? Mhm. Denn ich meine, in dem Alter kann man dem Kind ja noch keine grammatischen Strukturen jetzt irgendwie erklären.
Aber also, ich glaube, dass das Witzige ist ja, ich erlebe es ja an meinem Sohn. Ich glaube, so wie er, der ist jetzt 4, wir bauen die grammatikalischen Feinheiten aus.
Okay.
Aber ich glaube, so wie er Sprache lernt, Ich glaube, in den Mustern oder auch die Fehler, die er macht, oder was heißt Fehler, woher soll er es wissen, so wie er Sprache lernt, glaube ich, das passiert auch jemanden, der jetzt Deutsch bewusst lernt. Also das sind ähnliche Muster.
Ich denke, dass tatsächlich der Kopf, das Hirn, Strukturen irgendwann erkennt.
Genau.
Nicht bewusst. Sagt jetzt nicht, ah, jetzt habe ich das kapiert und benennt das, sondern es passiert einfach durch, ja, ich denke, durch Vergleichen, durch Ordnen, durch das dahin packen.
Man merkt es bei den Verben halt, ne, gerade so deutlich, wenn man Verben konjugiert in die Vergangenheitsform, da merkt man das ganz, ganz deutlich. Das ist lustig. Aber das habe ich gelernt auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass das, wenn wir vernünftig sprechen, dass er das nachrüstet, das kommt.
Ja, aber genau da sieht man ja eigentlich, dass diese Strukturen da sind.
Ja.
Denn, also das Beispiel, was ich immer schön finde, ist, wenn ein Kind sagt, er fliegte.
Ja.
Ja?
Ja.
Aha, genau. Das Kind hat kapiert, wie man regelmäßig die Vergangenheit bildet.
Ja, genau.
Nur es überkompensiert es. Es macht es auch da, wo die Sprache sich leider anders entschieden hat. Ja? Aber genau daran erkennt man ja, dass es Strukturen gibt. Also da gab es diesen grundlegenden Streit. Ist alles eigentlich, also kann ein Kind nur das sagen, was es hört oder was es schon mal gehört hat.
Ja.
So in einer Familie oder in einem Umfeld, wo das Wort fliegte, eher nicht benutzt wird, dürfte das Kind dieses Wort auch nie bilden.
Doch, doch.
Machen sie aber, genau.
Aber natürlich.
Und damit war diese Theorie dann auch ausgehebelt sozusagen.
Das heißt, wenn ich im Englischen gerade bei den Verben bin und da in der Lage bin, auch wenn es ein unregelmäßiges Verb ist, da einfach mal fröhlich eine Idee ranzuhängen, wenn ich das erkannt habe, ist das schon mal eigentlich doch gut und sollte bestärkt werden und nicht von wegen, nee, ist falsch, sondern, naja gut, es ist auch nicht richtig, aber es ist zumindest, du hast erkannt, wie man die Vergangenheit bildet.
Genau, ja.
Und das nehme ich für heute mit, du. Das ist, glaube ich, so wirklich mein Aha-Effekt, da anders zu schauen, wenn es gerade, also ich mache nicht viel Englisch, aber das kann ich den meinen Kolleginnen mal mitgeben. Vielleicht, falls ihnen das gar nicht so bewusst ist, aber dass man das, worauf wir bei der deutschen Sprache Wert legen oder darauf achten in der LAS-Therapie, dass wir doch eigentlich diese Sachen genauso gut transportieren können auf die Fremdsprache. Ich gehe gut heute nach Hause.
Sehr schön.
Ich habe was gelernt. Yes.
Dieses automatische Sortieren und Systematisieren im Kopf, das, denke ich, passiert eben auch hinsichtlich der Schreibung im Englischen. Darüber hatten wir ja gesprochen.
Ja.
Und deswegen halte ich es auch für überhaupt kein Problem am Anfang, wenn der Vokabelschatz noch sehr gering ist, den Kindern ganz großzügig Nachteilsausgleich zu geben. Ja? Weil je größer das Vokabular wird, desto besser kann der Kopf Parallelen ziehen und Gruppen bilden. Deswegen bin ich der Meinung, bei den meisten kommt dann irgendwann schon eine überwiegend richtige oder gute Rechtschreibung im Englischen. Ja? Wir trauen unserem Kopf da vielleicht auch zu wenig zu und denken, oder die Lehrer trauen unseren Köpfen zu wenig zu, ich weiß es nicht. Also ich habe es erlebt bei einem Mädchen, die hatte in der ersten Vokabel-HÜ eine 5 und hatte wirklich vieles eben so geschrieben, wie man es im Deutschen dann schreiben würde.
Ja.
Die war so geschockt. Und die hat einfach dann gemerkt, oh, ich muss mir das genauer angucken. Gut, nun ist ihre Legasthenie nicht so gravierend. Sie kriegt das mittlerweile gut hin. Das heißt nicht, dass sie keine Fehler mehr macht, aber sie macht wenige. Vielleicht braucht es auch diese Erkenntnis beim Kind selbst. Ach, das geht ja gar nicht so. Ich kann ja nicht einfach so tun, als wäre es Deutsch. Ja.
Ja.
Manche verzweifeln dann, aber für andere ist ein Kick. Und wenn wir es schaffen zu sagen, hier, verzweifeln brauchst du nicht, nimm es als Kick, dann haben wir auch unseren Beitrag geleistet.
Genau. Ja? Und ich glaube eben, das Vokabeln lernen für ein Kind mit einer Schwierigkeit im Lesen und Schreiben oder im Schreiben eher dann vielleicht auch, ist immer aufwendiger als für einen normalen, gesunden, normal schreibenden, wie auch immer wir es nennen wollen, Menschen.
Ja. Also für Kinder, die gerne mit Bildern, die Bilder mögen, schlage ich dann auch oft vor, dass sie einfach mit Visualisierung arbeiten. Das heißt, jemand sagt ihnen das Wort auf Deutsch.
Ja.
Sie machen die Augen zu oder auch nicht, aber ich finde es immer besser und stellen sich dann irgendetwas dazu vor, ein Bild, ein Minifilm. Und dann, wenn diese Vorstellung da ist, spricht man das englische Wort dazu. Dass das englische Wort quasi auf diese Vorstellung trifft.
Das heißt, wenn ich habe jetzt im Kopf Sheep und ich sehe im Kopf ein weißes Sheep.
Ja, zum Beispiel. Ja, ja.
Okay,
oder
ja.
Ich sage auf Deutsch Baum.
Ja.
Und das Kind stellt sich seinen Traumbaum vor.
Ja.
Wie auch immer der aussieht. Und dann, wenn diese Vorstellung gerade ganz intensiv ist, sagt jemand Tree.
Mhm.
Und das Kind spricht es nach. Und dann nochmal Baum, Tree,
okay.
Baum, Tree. Damit kann man ja spielen.
Ja.
Auch das ist was, wo einige Kinder sagen, ja, das hilft mir. Die Schreibweise ist da natürlich nicht dabei. Aber die, würde ich sagen, vernachlässigt man dann einfach mal
an der Stelle. Genau, aber es vielleicht ist auch erstmal ganz gut, um handlungsfähig zu sein, brauche ich die Vokabel.
Genau.
Und wenn ich dann schon mal kommunizieren kann in irgendeiner Form.
Ja.
Ja, ist das, ich glaube, für Sprache oder ja, ist das wichtiger, das Sprechen vielleicht noch wichtiger am Ende als das Schreiben?
Ich finde es auch und ich denke, das wäre gut, wenn die Schulen da stärker noch drauf gucken würden.
Ja. Ja, das stimmt. Wir sind da, was Schule angeht, ist sehr, sehr schreiblastig. Also je älter die Kinder werden, umso mehr musst du ja Aufsätze schreiben.
Ja.
Aber im Gespräch die Gedanken zu formulieren, ich meine, auch das ist ja eine Kunst. Und das nicht nur wir uns verstehen, sondern die, die dazuhören, dass die uns auch noch folgen können.
Ja.
Das
und
ist.
Ich denke, heute ist die Technik ja auch da. Man könnte ja sagen, ja, es kann aber nicht jeder, die 30 Schüler können nicht gleichzeitig sprechen, sie können aber gleichzeitig schreiben. Das heißt so ein Effektivitätsargument. Ja?
Ja.
Aber heute können sie auch, denke ich, mit Mikro, was auch immer,
in
irgendeiner technischen Dings, können sie auch gleichzeitig sprechen. Ja? Gut, der Lehrer kann nicht alle 30 gleichzeitig dann abhören. Also ich sage jetzt nicht, dass ich da eine Lösung habe.
Aber ich glaube, Möglichkeiten
gibt es. Es ist technisch
mehr
machbar.
Ja, ich denke schon, es gibt viele Möglichkeiten, die Alternativen bringen zu dem, was.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Veränderung. Und ich glaube, ja, vielleicht braucht es auch noch Zeit, um zu verstehen, wo die Reise hingeht, wie Schule sein muss, darf. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, sind wir uns ja eigentlich alle einig. So richtig funktioniert es ja nicht.
Zumeist nicht, ja.
Ja. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Genau.
Wir sind fix und fertig und alle Fragen abgearbeitet. Ich finde, es war mega spannend. Wie gesagt, für mich super hilfreich. Ich habe, wenn ich morgen meine Erkenntnis von heute noch weiß, super.
Danke.
Vielen lieben Dank, liebe Helke. Wir verlinken dich und da bin ich mal gespannt, wann wir uns das nächste Mal wieder sprechen, weil ich finde es unfassbar spannend.
Sehr schön.
Sehr gut. Vielen lieben
okay.
Dank.
Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war die 9. Folge von Starke Kinder brauchen starke Eltern. Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeitrag auf der Internetseite www.lib-berlin.de.